Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und mit der landeseigenen Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, die die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig unter Druck bringt. Wir fahren durch den Hamburger Hafen, um zu erfahren, wie schwierig die Logistik in Zeiten von Corona und Krieg ist. Und wir sind in Magdeburg, wo die Planungen einer großen Mikrochip-Fabrik für gemischte Gefühle sorgen. Guten Abend. Bisher ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Nordrhein-Westfalen. In einem Monat wird der Landtag neu gewählt und der amtierende CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat laut Umfragen Anfang des Monats endlich ähnlich viel Zuspruch wie sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty. Aber jetzt ist in diesem Rennen eine Hürde aufgetaucht auf der Wahlkampfstrecke von Wüst. Der Skandal um die ehemalige CDU-Umweltministerin von NRW, Ursula Heinen-Esser. Sie ist zurückgetreten, weil sie den Untersuchungsausschuss zum Flutgeschehen im vergangenen Sommer über ihren Mallorca-Aufenthalt während der Überschwemmung getäuscht hatte. Das alles mitten im Wahlkampf, der sich langsam auf seine Hochphase zubewegt. Felicitas Böselager war in der Landeshauptstadt, um zu erfahren, wie sich das auf den Wahlkampf der CDU auswirkt.
Meine Damen und Herren, schönen guten Abend, liebe Angela.
NRW-Innenminister Herbert Reul steht auf einer kleinen Bühne auf dem Barbarossa-Platz in Düsseldorf-Oberkassel. Rund 80 CDU-Anhänger sind gekommen, um ihren Innenminister zu sehen. Auf seine Politik ist man in der CDU in Nordrhein-Westfalen besonders stolz.
Das ist der beste Innenminister, den wir hatten.
Jo, da muss ich auch sagen.
Herbert Reul will an diesem Abend die CDU-Mitglieder motivieren, für ihre Partei zu kämpfen. Zur sogenannten Mallorca-Affäre kein Wort. Und doch scheint seine ehemalige Kabinettskollegin Ursula Heinen-Esser hier präsent zu sein, auch nach ihrem Rücktritt. Diese zwei Damen aus der Seniorenunion in Düsseldorf machen keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung über die Ministerin AD.
Also ich finde es eine Schande von Frau Heinen-Esser, dass sie, sowas kann passieren, aber ja, dass sie dann hinterher so geredet hat. Ja. Das tut man nicht. Wir haben ja gerade auch das bei den Grünen. Das gehört sich einfach nicht. Nein, für mich ist es wichtig, auch als Politiker ehrlich zu bleiben. Ja. Man kann Fehler machen, denn wir sind alle Menschen.
Sagt Eleonore Ipeis vom Seniorenrat der Stadt Düsseldorf.
Ich verstehe nicht, dass man nicht genügend Mumm hat, einfach dazu zu stehen. Das ist unanständig.
Deutlicher kann die Wortwahl nicht ausfallen. Ipeis regt sich besonders über die Kommunikation von Ursula Heinen-Esser auf. Erst als der Druck durch den Untersuchungsausschuss im Landtag und durch Medienrecherchen zu groß wurde, gestand die ehemalige Umweltministerin ein, sie war im vergangenen Sommer 9 statt 4 Tage auf Mallorca, während die Hälfte der Kommunen in NRW mit den Folgen der schweren Flutkatastrophe zu kämpfen hatten. Und während sie ihren Aufenthalt auf der Insel zuerst mit ihrer minderjährigen Tochter erklärt hatte, kam am Ende raus, dass sie dort den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hatte. Die Tatsache, dass zwei weitere Kabinettsmitglieder an dieser Geburtstagsfeier teilnahmen, machen den Skandal 4 Wochen vor der Landtagswahl perfekt. Unter ihnen auch Ina Scharrenbach, die Kommunalministerin. Sie steht auf dem aussichtsreichen Listenplatz 2 der nordrhein-westfälischen CDU. Gisela Theuringer von der Seniorenunion zieht sichtbar die Augenbrauen hoch, als das Gespräch auf Scharrenbach kommt.
Ja, die läuft auch, die Diskussion. Und ich denke auch, dass sie ihre Konsequenzen ziehen sollte.
Ich denke auch.
Ja, also jetzt aber schnell noch, ja, bevor die Wahl vorbei ist. Ich finde, also manche Leute, die muss man drängen.
Nicht alle in der CDU in NRW sprechen ihre Wut so offen aus wie diese beiden Damen aus Düsseldorf. Aber wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, dann machen viele ihrem Unverständnis Luft. Wie kann man so kurz vor der Wahl so einen Skandal verursachen? Was soll die Salamitaktik? Schließlich hat man sich in der NRW-CDU gute Chancen ausgerechnet, mit Hendrik Wüst auch den nächsten Ministerpräsidenten stellen zu können. Wie soll man jetzt die Wahlkämpfer motivieren, die nun landesweit an den Ständen mit Kritik am CDU-Spitzenpersonal konfrontiert werden?
Das ist ganz grauenhaft.
Also ich werde das so vertreten. Das ist unanständig, das gehört sich nicht. Ja. Und es gibt bestimmt genügend nicht anständige Leute, die dann eben diese Ämter übernehmen sollen. Es ist nicht so, dass wir nur solche haben. Ja. Nein, nein.
Ja. Doch bei weitem nicht alle sind so enttäuscht wie die beiden Seniorinnen aus Düsseldorf. Der 26-jährige Arvid van Loon von der Jungen Union macht sich weniger Sorgen.
Also ich denke, die CDU wird auf jeden Fall stärkste Kraft. Es wird relativ knapp, aber ich denke mal so ein paar Prozentpunkte werden wir auf jeden Fall vor der SPD landen. So 4 bis 5% sowas um den Dreh.
Hoffentlich, fügt er hinzu. Jedenfalls bekümmert ihn die Mallorca-Affäre kaum. Schließlich sei Ursula Heinen-Esser jetzt zurückgetreten.
Abgesehen davon, dass ich den Urlaub weder von Frau Spiegel noch von Frau Heinen-Esser als besonders problematisch sehe, zumal es ja auch bei Frau Heinen-Esser sehr kurz war und sofort authentisch zurückgetreten wurde. Also das, glaube ich, ist kein Thema.
Eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt liegt der Wahlkreis Köln 6. Hier hingen am vergangenen Wochenende noch an jeder Ecke die Wahlkampfplakate von Heinen-Esser. Sie kandidiert hier für ein Direktmandat. Aber weil die Kölner Innenstadt für die CDU kaum zu gewinnen ist, ist sie auf der Liste der NRW-CDU abgesichert mit Listenplatz 6. Eigentlich ein guter Listenplatz und daran lässt sich auch nichts mehr ändern. Denn die Wahlunterlagen mit Stimmzettel sind bereits gedruckt. Die Briefwahl für die Landtagswahl am 15. Mai beginnt bereits am Dienstag nach Ostern. Jede und jeder in Nordrhein-Westfalen, die oder der einen Stimmzettel erhält, wird bei der CDU auf Platz 6 den Namen Ursula Heinen-Esser lesen. Obwohl die zurückgetretene Ministerin inzwischen angekündigt hat, ihr Landtagsmandat nicht anzunehmen, sollte sie gewählt werden.
Ist für uns ein Schritt, der bedeutet sehr viel Courage, sehr viel Mut, gerade in der aktuellen Situation, auch zu sagen, im Falle einer Wahl nehme ich ein Mandat nicht an, aber ist für uns auch ein sehr konsequenter und richtiger Schritt gewesen.
Sagt Alexander Johannes. Er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in Köln und stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU. Er berichtet, dass es unter den Kölner Wahlkämpfern viel Irritation über die Kommunikation von Heinen-Esser gab. Andererseits sei man traurig, eine versierte Fachpolitikerin verloren zu haben. Zwischen dem Rücktritt von Heinen-Esser als Umweltministerin und ihrem Verzicht auf das Landtagsmandat verstrichen 4 Tage. In dieser Zeit kam es innerhalb der ohnehin zerstrittenen Kölner CDU zu einem öffentlichen Krach. Während die lokale Parteispitze an Heinen-Essers Kandidatur festhielt, forderten andere vehement und lautstark ihren Rückzug. Johannes findet, man hätte Heinen-Esser nicht öffentlich unter Druck setzen sollen.
Ja, ich finde das unverantwortlich, bin ich auch ehrlich. Also ich finde innerparteilich und in der Partei, in den Gremien, auf den Stammtischen, da soll man so offen und so ehrlich diskutieren, da kann man sich auch mal streiten und auch erstmal beim nächsten Stammtisch wieder zueinander finden. Das ist alles in Ordnung. Aber das dann in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist für mich unverständlich, unverzeihlich.
Heinen-Essers Wahlkampfplakate in Köln sollen nun abgehängt und durch CDU-Plakate oder durch solche, die Spitzenkandidat Hendrik Wüst zeigen, ersetzt werden. Der gerät derweil selbst unter Druck. Die SPD hat der Staatskanzlei einen Fragenkatalog geschickt. Unter anderem mit der Frage, ob der Ministerpräsident von der Geburtstagsparty auf Mallorca gewusst habe. Und falls ja, seit wann?
Felicitas Böselager über den Wahlkampf der Christdemokraten nach dem Rücktritt der CDU-Ministerin Heinen-Esser in Nordrhein-Westfalen. Derzeit werden Forderungen laut, die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern möge von ihrem Regierungsamt zurücktreten. Es geht um Manuela Schwesig und darum, was sie wann über den Einfluss der Nord Stream 2 AG auf die Gründung der landeseigenen Stiftung Klima- und Umweltschutz MV gewusst hat. Die Nord Stream 2 war bis zu ihrer kürzlich angemeldeten Insolvenz ja eine Tochter des russischen Energiekonzerns Gazprom. Die Klimastiftung MV wurde 2021 von der Landesregierung in Schwerin gegründet und war von Anfang an sehr umstritten. Umweltverbände und Klimaaktivisten hegen schon lange den Verdacht, dass die Stiftung nicht in erster Linie dem Klimaschutz, sondern der Vollendung der Pipeline Nord Stream 2 und damit einem Gazprom-Projekt dienen soll. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern ist Silke Hasselmann. Frau Hasselmann, damit wir den Überblick haben, die Stiftung selbst war nicht Schwesigs Idee, oder?
Ja, davon können wir ausgehen, schon weil sie keine Juristin ist. Sie könnte die Idee freilich von einem Essen mit Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder sowie Nord Stream 2-Chef Warnig mitgebracht haben. Aber sie hat sich vorgestern zu Vorwürfen etwa der Zeitung Die Welt geäußert. Die hatte gesagt, die Gründung der Klimastiftung MV, dabei hätten Vertreter des Gasleitungsprojektes Nord Stream 2 die Feder geführt. Und Manuela Schwesig sagte das darauf.
Die Vorwürfe sind falsch. Die Idee zur Gründung ist innerhalb der Landesregierung vom damaligen Energieminister Christian Pegel entwickelt worden. Natürlich hat es dazu auch Gespräche mit Nord Stream gegeben, aber wir haben in der Landesregierung und im Landtag unsere Entscheidung selbst getroffen und niemand anderes sonst.
Sicher ist, als ein sehr kleiner Kreis eingeweihter Juristen im Spätsommer 2020 begonnen hatte, an dieser Stiftungskonstruktion zu basteln und auch einen entsprechenden Landtagsbeschluss vorzubereiten, da liefen die Fäden bei Christian Pegel, dem heutigen Innenminister, damals Energieminister, und bei Schwesigs rechter Hand Heiko Goye zusammen. Der ist heute Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern, damals Chef der Staatskanzlei. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Sie haben mit Hilfe einer Spitzenkanzlei einfach eine rechtliche Konstruktion gesucht, mit deren Hilfe sich die aggressiven US-Sanktionsdrohungen gegen alle europäischen Privatunternehmen unterlaufen ließen, die die Pipeline zu Ende bauen wollten.
Aber sie soll ja nun auch gewusst haben, dass es zwischen der Gazprom-Tochter und ihrem eigenen Haus enge Verbindungen gab.
Ja, das ist sicher. Das geht auch aus E-Mails hervor, die die Schweriner Staatskanzlei in dieser Woche nach einem vorherigen Gerichtsurteil für die Presse freigegeben hat. Und ganz ehrlich, alles andere wäre auch undenkbar. Denn erstens will Manuela Schwesig über alles im Bilde sein. Und zweitens, denke ich, sollte sie es als Regierungschefin auch, zumal wenn es wie hier um eine neue und politisch hochsensible Landesstiftung geht. Pegel, wie gesagt, heute Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, sagt zu dem Vorwurf, die Nord Stream 2 AG habe Änderungswünsche beim Verfassen der Satzung anbringen können und damit quasi die Feder geführt. Natürlich habe das Unternehmen eingebunden und Rücksprache gehalten, denn schließlich sei Nord Stream 2 ja auch in Teilen betroffen. Aber entschieden habe allein die Landesregierung. Und dazu muss man nur kurz wissen, dass diese Stiftung einen gemeinwohlorientierten Bereich hat, zuständig für Klima- und Umweltschutzprojekte, ausgestattet mit 20 Millionen Euro vom Nord Stream 2 Konsortium. Und daneben existierte ein sogenannter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, dessen alleinige Aufgabe, auch das kann man in der Satzung nachlesen, war die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline, dabei zu helfen. Und in der Satzung steht übrigens auch, dass die Nord Stream 2 AG in den ersten 2 bis 3 Jahren dafür den Geschäftsführer bestimmt. Das sind sicherlich auch die Änderungswünsche, die eingebracht worden waren.
Was meinen Sie? Muss dann der heutige Innenminister Pegel mit der Rolle als Bauernopfer rechnen, um die Regierungschefin da jetzt zu schützen?
Ja, also die Rücktrittsforderungen sind zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht erhoben worden, jedenfalls nicht laut. Hier lässt man sich im Moment noch vor allem darauf ein, zu fordern, dass diese Klimastiftung schnellstmöglich abgewickelt wird. Und der Landtag hatte vorige Woche auch beschlossen, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, um ab Mai Licht in das, wie Sie sagen, Dunkel zu bringen. Denn in der Tat ist noch vieles unklar über die Geschichte dieser Stiftungsgründung und über weitere Hintergründe. Minister Pegel vorzuschieben, wäre aus meiner Sicht zumindest ausgesprochen unlogisch, denn Ministerpräsidentin Schwesig sowie hier überhaupt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat schon immer ganz offen, ganz vehement das Nord Stream 2 Projekt und damit auch die sehr erfolgreich. Das hat den Leuten hier ganz überwiegend.
Frau Hasselmann, Sie kommen mit Aussetzern beziehungsweise jetzt gar nicht mehr zu uns ins Studio. Ich warte mal einen kleinen Moment, vielleicht kriegt sich die Leitung wieder ein. Manchmal ist das ja so. Die Technik kann sich ja manchmal wieder erholen, aber ich glaube fast gar bitter.
So, jetzt bin ich wieder da, jetzt höre ich Sie wieder.
Ja, Mensch, Frau Hasselmann, wie schön. Gehen wir gleich weiter. Die Opposition, also CDU vor allen Dingen, die war ja während der Stiftungsgründung noch in der Landesregierung. Wie haben die darauf reagiert jetzt heute auf all diese Berichterstattung?
Naja, das stimmt. Die waren in der Regierung. Sie haben auch im Landtag für die Gründung dieser Stiftung gestimmt. Auch der jetzige Fraktionschef Robert Liesko, der sich jetzt wiederum allerdings an die Spitze der Bewegung setzt und unter anderem fordert, die Klimastiftung muss schnellstmöglich aufgelöst werden. Wir wollen auch diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und im Übrigen sollte die Landesregierung dafür sorgen, jetzt aus SPD und den Linken bestehend, dass die 20 Millionen Euro, die von Nord Stream 2 gestiftet worden sind, in die Ukraine fließen, um dort zu helfen. Etwas, was mittlerweile Ministerpräsidentin Schwesig unterstützt, was aber rechtlich ausgesprochen umstritten ist. Und Liesko sagt unter anderem das.
Wir sehen jetzt auf einmal schon, dass zumindest unser geplanter Untersuchungsausschuss ja durchaus berechtigt ist, dass auf jeden Fall Transparenz notwendig ist. Wir merken ja, dass jetzt schon relativ viel ans Licht gekommen ist. Ich will die ganzen einzelnen Statements auch beispielsweise in der Welt gar nicht abschließend bewerten, weil ich die Unterlagen nicht kenne, diese knapp 1000 Seiten. Aber die einfach mal pauschal als falsch zurückzuweisen, finde ich, geht an der Sache dann auch vorbei.
Dann würde ich vorschlagen, dann lesen doch alle mal diese 1000 Seiten und dann werden wir wieder über das Thema berichten. Gazprom und Mecklenburg-Vorpommern. Wie groß ist der Einfluss des russischen Konzerns auf die Politik im Land? Darüber habe ich mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann gesprochen und entschuldigen Sie, wenn zwischendurch die Technik uns einen kleinen Streich gespielt hat. Darf man eigentlich noch Geschäfte mit Russland machen? Wäre es kriegstreibend, kriegsunterstützend, eine Fabrik dort weiter zu betreiben? Der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger Milton Friedman hat sich früher immer dafür ausgesprochen, dass es eine Aufgabenteilung geben muss. Die Politik regelt die öffentlichen Belange. Die Wirtschaft soll sich um die Versorgung der Bevölkerung kümmern. Das sehen viele in der heutigen Politik und auch in den Unternehmen nicht so. Sie haben Konsequenzen gezogen und ihre Russlandgeschäfte aufgegeben oder auf Eis gelegt, wie zum Beispiel klar VW, Siemens oder aber auch Dr. Oetker. Und das, obwohl Lebensmittel und von den Sanktionen ausgenommen sind. Manche haben gesagt, der moralische Druck sei zu groß. Ein Weitermachen hätte sich auf anderweitige Geschäftsfelder ausgewirkt. Andere hingegen bleiben im Russlandgeschäft, lassen ihre Fabriken dort weiterarbeiten und auch die Menschen, die dort ihr Geld verdienen. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war im Allgäu unterwegs, wo zwei bekannte Molkereien ihren Sitz haben, die weiterhin Joghurt und Frischkäse in Russland produzieren.
Schön ist das Allgäu, nicht wahr?
Ganz besonders malerisch ist es im Imagevideo auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Firma Ehrmann, wo ein kerniger Wandersmann den Blick über Alpenpanorama und Almwiese schweifen lässt, um sich dann der Milchverarbeitung zu widmen. Ja, hier kommt er her, der Joghurt, der in den Kühlregalen der Republik steht. Aus einer großen Molkerei, die bei Föhnwetter einen grandiosen Ausblick hat über die schneeweiße Kette der Allgäuer Alpen. Hier im Dörfchen Oberschöneck, zwischen München und dem Bodensee gelegen, geht es nach Darstellung des Videos sehr familiär zu.
Unsere wahre Geheimzutat, das sind die Menschen. Sie machen Ehrmann zur echten Familienmolkerei.
Doch Ehrmann ist auch eine Aktiengesellschaft mit Standorten in Europa, Asien, Südafrika und auch in Russland.
In der Nähe von Moskau haben wir einen weiteren Produktionsstandort für den russischen Markt aufgebaut.
Das Video ist von 2020. Seit 2021 betreibt Ehrmann vor den Toren Moskaus laut Fachmedien sogar zwei Werke. Ob man heute noch so stolz drauf ist? Ehrmann will sich auf mehrfache Anfrage generell nicht äußern. Also muss man davon ausgehen, dass das Geschäft in Russland weiterläuft. Die Allgäuer Molkerei verdient demnach weiterhin mit ihrem russischen Tochterunternehmen Geld.
Ja, freilich wäre das schon ein bisschen ein Problem für mich. Er macht da Geschäft damit und es waren Sanktionen verhängt und dann sollte er ja eigentlich mitziehen.
Auf diese Passantin treffe ich zufällig nicht weit von der Molkerei entfernt. Wie sie halten es viele Menschen in der Republik für unmoralisch, jetzt noch Geschäfte mit Russland zu machen, einem Land, dessen Armee die Ukraine angegriffen hat. Neben Ehrmann ist auch noch die Allgäuer Molkerei Hochland in Russland aktiv. Was ist davon zu halten? Und was sagen diejenigen zum Russlandgeschäft, die direkt und indirekt mit dem Unternehmen zu tun haben? Milchbauern, die ich anfrage und die bei Ihnen unter Vertrag stehen, wollen sich nicht vor dem Mikro äußern. Diese anonyme Stimme aus Oberschöneck gehört einem Ehemaligen.
Ja, das ist jetzt nicht so gut, aber da kann sich jetzt gut ändern.
Der betagte Bauer steht neben seinem Traktor und schaut versonnen unter einer verschlissenen Schiebermütze hervor. Früher, als er selber noch Kühe hatte, habe er seine Milch persönlich zur Molkerei gefahren. Ehrmann habe immer gut gezahlt. Und jetzt, das mit dem Russlandgeschäft?
Das muss der Ehrmann wissen, ob er da eine Chance hat zum Aussteigen. Aber es sieht ja nicht so aus. Die Molkerei, die kann ich ja dann bloß verschenken. Die kriegt ja nichts dafür dann. Das kann ich auch nicht machen.
Ehrmann bliebe ja momentan eigentlich nur die Wahl, die Molkereien zu verschenken.
Verschenken geht nicht.
Ja, nein, das. Na, ich habe voll mal bankrott, wenn ich sowas macht.
Das ist das Dilemma.
Ja, das ist ein Dilemma. So wie viele Dilemmas sind. Mit dem ganzen Gas- und Ölbezug, den man hat, das ist ein Dilemma, wenn man es braucht. Ja.
Der Krieg, die Moral und die Abhängigkeit vom russischen Gas. Ganz ähnliche Argumente hat Dominik Enste. Der Professor für Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln rät Unternehmen zum kühlen Abwägen und nicht zu vorschnellen moralischen Entscheidungen. Auch wenn die Öffentlichkeit die Gräueltaten Russlands zu Recht verurteile. Lebensmittel wie Milchprodukte seien eben in erster Linie Grundnahrungsmittel und kein Kampfstoff. Zudem gäbe es unterschiedlich große Hürden für eine Geschäftsaufgabe. Wenn große Unternehmen auf den russischen Markt verzichteten, könnten die das relativ gut verkraften. Dagegen
andere, die kleiner sind, mittelständische Unternehmen sind, die vielleicht engere Notwendigkeiten haben, auf diesen Markt angewiesen zu sein, tun sich dabei erfahrungsgemäß schwerer, weil es halt manchmal auch bedeutet, eben die Tätigkeit einzustellen, Mitarbeiter zu entlassen. Und wenn das am Ende gar nichts bringt, den Krieg nicht früher beendet, dann war das am Ende vielleicht sogar umsonst.
Einen Mittelweg geht der schwäbische Schokoladenhersteller Rittersport. Nach einem Shitstorm erklärte das Unternehmen Ende März, den Gewinn aus seinem Russlandgeschäft an humanitäre Hilfsorganisationen zu spenden. Doch weder bei Ehrmann noch bei der Molkerei Hochland, bekannt für ihren Schmelz- und Frischkäse, ist bisher etwas von derartigen Aktionen zu hören.
Unternehmen, die in keiner Weise auf den Krieg gegen die Ukraine reagiert haben, kann man letztlich aus wirtschaftsethischer Perspektive nur raten, zumindest zu prüfen, ob das nicht mit einem erheblichen Reputationsschaden am Ende einhergehen kann.
Zumindest zu prüfen scheint man das Russlandgeschäft jetzt bei Hochland. Der Molkereikonzern in Familienbesitz mit Firmensitz in Heimenkirch, gut 20 Kilometer vom Bodensee entfernt, hat 3 Molkereien in Russland. Er will sich zum Thema aber erst Ende April äußern. Bis dahin gibt man zum Thema Russland keine Informationen heraus, außer einer Pressemitteilung.
Hochland verurteilt den durch nichts zu rechtfertigenden Krieg gegen die Menschen in der Ukraine. Um ein Zeichen zu setzen, haben wir einen Werbe- und Investitionsstopp in Russland verhängt.
Признавайтесь, как часто вы снимаете еду, которую готовите, или просто свои завтраки?
Ob das mit dem Werbestopp so ernst gemeint ist? Zumindest bis Redaktionsschluss kann man sich auf dem russischen YouTube-Kanal der Hochlandmarke Almette Culinari Videos mit hippen Menschen und Frischkäse anschauen. Eine Foodbloggerin erklärt darin, wie man ein Frischkäsefrühstück für schicke Instagram-Fotos drapiert.
Wenn wir über Russland sprechen, wenn ich über Russland spreche, da bin ich mir durchaus im Klaren, dass die Bevölkerung in Russland und auch die Beschäftigten bei der Firma Hochland in Russland keinen Bock haben auf einen Angriffskrieg in der Ukraine.
Davon ist Markus Reichert überzeugt, der Bürgermeister der 3500-Seelen-Gemeinde Heimenkirch. Für ihn ist Putin der Kriegstreiber, nicht die russische Gesellschaft. Hochland mit seinen vor Ort 1400 Beschäftigten ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und sorgt mit für sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde. In guten Jahren sind es insgesamt bis zu 4 Millionen Euro. Das Örtchen leistet sich beispielsweise ein Freibad mit niedrigen Eintrittspreisen. Auf den Wohlstand von jährlich fast 400.000 Tonnen Käse weltweit will der Bürgermeister ungern verzichten. Auch nicht, wenn er teilweise in Russland erwirtschaftet wird. Klar, kurzfristig seien Sanktionen jetzt sinnvoll.
Aber wir haben eine Generationenverantwortung und müssen mindestens, soweit wir es überblicken können, auch schauen, wie hinterlassen wir die Erde auch unseren Enkeln und welche Beziehungen bauen wir auf.
In die Zukunft schauen heißt mittelfristig offenbar auch weiterhin Geschäfte mit Russland zu machen. Am Schluss des Interviews erzählt Markus Reichert noch stolz vom großen Projekt in Heimenkirch. Sie wollen hier ein Wärmekraftwerk bauen, betrieben mit Hackschnitzeln aus regionalen Wäldern. Hochland könnte dann mit diesem Dampf seine Molkerei heizen. Zumindest vom russischen Gas wäre man dann endlich unabhängig.
Tobias Krone über Unternehmen im Allgäu, die weiterhin in Russland produzieren. Es ist schon fast bewundernswert, dass im Hamburger Hafen noch nicht das Chaos ausgebrochen ist. Denn die Corona-Pandemie und jetzt auch Putins Krieg sorgen für ein gehöriges Durcheinander bei den Lieferungen. Schiffe kommen nicht, dann kommen sie doch, Container stapeln sich überall, die Lager sind übervoll. Da kann auch eine jahrzehntelang geübte Logistikdrehscheibe wie im Hamburger Hafen ganz schön ins Rotieren geraten. Auf der anderen Seite freuen sich Reedereien, die derzeit das Geschäft ihres Lebens machen. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat sich das mal genauer angesehen.
Auf den ersten Blick herrscht Normalbetrieb im Hamburger Hafen. Die Containerbrücken an den Umschlagterminals hieven wie immer Container an oder von Bord der Frachter. Riesige Transportvehikel fahren neue Stahlboxen zur Kaikante oder Importware zu den weiten Lagerflächen. Aber diese Flächen seien so vollgestellt wie nie zuvor, erklärt Hans-Jörg Heims, der Sprecher der HALA, der Hamburger Hafen und Logistik AG.
Wir haben ja im Augenblick Auslastung unserer Lager von weit über 100%. Das heißt also, wir haben zum Beispiel Liegeplätze inzwischen mit Containern zugestellt, weil wir einfach nicht mehr wissen, wohin wir die Container stellen müssen. Wir haben zusätzliche Flächen aktiviert.
Früher war Wochen im Voraus bekannt, an welchem Tag zu welcher Tageszeit ein Frachter mit 12.000, 18.000 oder 20.000 Containern an Bord im Hafen festmachen wird. Heute verspäten sich die Schiffe oft um mehrere Wochen. Exportware muss zwischengelagert werden, weil die Schiffe noch nicht da sind. Importcontainer können nicht ins Hinterland abtransportiert werden, weil Lkw oder Güterzüge nicht sofort bereitstehen. Und weil einige der zusätzlichen Lagerflächen nicht direkt an der Hafenkante liegen, entstehen neue Probleme.
Wo wir vielleicht früher 5 Minuten gebraucht haben, um den dann zum Schiff zu bringen, brauchen wir jetzt manchmal 15 Minuten. Und wenn Sie diese Zeit dann mit vielen tausend Containern, die wir ja hier täglich umschlagen, mal multiplizieren, dann können man sich vorstellen, wie lange dann sich wiederum der Ablauf einer Schiffs-B- und Entladung verzögert. Und dadurch kommt dann der gesamte Ablauf natürlich in der Lieferkette durcheinander.
Mit den gleichen Problemen wie der Terminalbetreiber haben die Reedereien zu kämpfen. Und diese Probleme fangen zum Beispiel dann an, wenn, wie gerade geschehen, ein Megahafen wie Shanghai von einem Tag auf den anderen wegen eines Corona-Ausbruchs schließen muss, erklärt Nils Haupt, Sprecher der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd.
Wir sehen auch an der Westküste der USA immer noch massive Rückstaus an den Häfen, insbesondere Los Angeles, Long Beach. Das heißt, die Situation scheint sich etwas zu entspannen, aber immer wieder gibt es dann Einschläge, mit denen wir zu kämpfen haben. Insofern noch lange kein Anlass zur Beruhigung.
Von heute auf morgen umplanen musste die Reederei auch gleich nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Buchungen für Warentransporte nach Russland wurden sofort gestoppt. Bei den Containern, die schon unterwegs waren, musste geprüft werden, ob sie wegen der Sanktionen noch ausgeliefert werden dürfen oder nicht. Dazu komme, sagt Nils Haupt, dass die ukrainischen Schwarzmeerhäfen nicht mehr angelaufen werden können.
Es soll Minen dort geben. Und insofern ist letztlich eine Belieferung der Ukraine derzeit für den Schiffsverkehr nicht möglich.
Und weil das so ist, muss sich auch Thorsten Tiedemann, der Chef der Getreide AG, Gedanken darüber machen, wie das Unternehmen mit dem Ausfall der Raps-, Sonnenblumenöl- oder Weizenlieferungen aus der Ukraine und Russland umgehen kann. Vom Dach der Firma aus überblickt er den gesamten Hafen.
Da haben Sie den Komplex der Getreide AG, ein Lagerkomplex für Braugerste und Braumalz. Daneben steht der Exportsilo, auch eben für den Export aus Deutschland heraus.
Besonders hart trifft der Ukraine-Krieg auch die deutsche Speditionsbranche. Schon vorher hätten deutschlandweit rund 80.000 Fahrer gefehlt, sagt Axel Plass vom Verein Hamburger Spediteure. Der Krieg verschärfe die Situation noch.
Fahrer aus Ukraine, die in Polen im Moment angestellt sind, die gehen wieder nach Hause. Polen kriegen wieder einen Job in ihrem eigenen Land und fahren deswegen nicht mehr in Deutschland. Also das sind auch so Sachen, die wir jetzt festgestellt haben, dass da sehr, sehr große Wanderungen und Verschiebungen passieren.
Dazu kämen noch die Probleme in den Häfen. Weil die Terminals durch Corona-Lockdowns in anderen Erdteilen nicht mehr zuverlässig planen können, müssten auch die Spediteure ihre Waren immer wieder zwischenlagern. Früher war das auf Flächen in Hafennähe möglich, aber auch die sind mittlerweile belegt mit Containern, die nicht abtransportiert werden können.
Sie müssen sich vorstellen wie eine Wasserleitung, die an irgendeiner Stelle jetzt verstopft wird. Und das ganze System ist kurz vorm Bersten.
Weil sich zusätzlich noch die Treibstoffpreise verdoppelt haben, müssten die Spediteure einen Teil der Mehrausgaben an die Kunden weitergeben. Am Ende würden aber auch die Endverbraucher draufzahlen. Während die Speditionen Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, gehören Reedereien wie Hapag-Lloyd zu den Profiteuren der Doppelkrise aus Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Die Frachtraten, also die Transportkosten pro Container, sind massiv gestiegen, weil derzeit zu wenig Schiffe unterwegs sind, um die Nachfrage im globalen Warenverkehr decken zu können. Und auch Terminalbetreiber wie die Hamburger Hala verdienen derzeit gut, weil ihre Kundschaft für die Zwischenlagerung von Containern zahlen muss. Einen Teil des Umsatzes, 1 Million Euro, steckt die Hala in die Unterstützung ihrer ukrainischen Angestellten in der Hafenstadt Odessa. Fast alle der 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Terminal haben ihre Arbeit schon am ersten Kriegstag eingestellt, erzählt Hala-Sprecher Hans-Jörg Heims.
Wir haben insgesamt Stand heute 170 Angehörige, aber auch weibliche Mitarbeiterinnen hier nach Deutschland geholt. Die haben wir zunächst hier in Unterkünften untergebracht, die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt worden sind. Das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Wir bemühen uns jetzt um Quartiere.
Und die deutsche Hala-Belegschaft hätte 70.000 Euro gesammelt, um die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Deren Gehälter werden weitergezahlt, so Heims. Wann der Hamburger Hafen wieder im Normalbetrieb laufen kann, ist nicht absehbar. Ein Gutachten der Unternehmensberatung McKinsey prognostiziert, dass es 2024 soweit sein könnte. Wenn die Corona-Pandemie abflauen sollte, wenn nicht neue Sanktionen gegen Russland in Kraft treten und wenn der Krieg auf die Ukraine beschränkt bleibt.
Axel Schröder über Containerstaus im Hamburger Hafen. Schon fast bewundernswert, dass im Hamburger Hafen noch nicht das Chaos ausgebrochen ist. Das war unser Beitrag zuvor. Ich habe das falsche Blatt Papier mir gegriffen. Das ist aber heute der Tag. Da hat irgendwie der Wurm drin rumgekramt. Viele in Magdeburg, da sind wir. Viele in Magdeburg haben gejubelt, als klar war, dass der US-amerikanische Mikrochip-Hersteller Intel dort eine große Fabrik bauen will. 17 Milliarden Euro Investitionen, tausende neue, wahrscheinlich gut bezahlte Arbeitskräfte. Nächstes Jahr soll Baubeginn sein. Die Landesregierung rechnet damit, dass viele dann auch aus dem Umland in Magdeburg arbeiten werden und dann da auch mal einkaufen und essen gehen. Das bringt die Stadt und die Region nach vorn. So die Hoffnung, und die Arbeitsagenturen wollen auch die Gesuche nach Fachkräften begleiten. Tja, und dann gibt es noch die andere Seite, die mit dem Aber. Da wird Boden für die Fabrik versiegelt. Und werden die Prognosen für einen Wirtschaftsaufschwung wirklich eintreffen? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, über Optimismus und Unsicherheit in der Magdeburger Region.
Ein Zuckerrübenacker in der Magdeburger Börde. Wiesen bis zum Horizont, am Rand ein paar Windräder. Während auf dem Stadtgebiet die Fabriken gebaut werden, sollen in der Börde die Zulieferbetriebe für die Mikrochip-Fabriken von Intel entstehen. Das Ganze auf einer Fläche von 480 Hektar fruchtbarem Bördeboden. Die schwarzbraune Erde gehört zu den besten Ackerböden Deutschlands, weil sie zum Beispiel besonders viel Wasser speichern kann. Landwirt Martin Lühr bewirtschaftet davon ein Stück Land. Der 43-Jährige baut Zuckerrüben, Weizen und Raps an. Noch. Denn die meisten Bauern in der Region werden an Intel verkaufen, auch er selbst. Denn eine Ackerfläche als Insel im Industriegebiet sei nicht wirtschaftlich. Für Martin Lühr als Grundstücksbesitzer und Pächter bedeutet das
ein großer Flächenverlust. Wir können die Flächen, die wir verkaufen oder auch die Eigentümer verkaufen, hier in der Gemarkung nicht mehr ausgleichen, weil die Flächen einfach nicht da sind. Und das heißt, die Betriebe werden kleiner.
Dafür werden die Landwirte auch entlohnt. Und zwar nicht für die derzeit üblichen 5 Euro pro Quadratmeter Ackerland, sondern für 25, sagt Martin Lühr. Von seinen 800 Hektar, die er bewirtschaftet, sei allerdings der Großteil gepachtet. Der Landwirt aus der Börde kann sich deshalb nur bedingt über die Intel-Ansiedlung freuen. Martin Lühr hätte es besser gefunden, wenn nicht das beste Ackerland Deutschlands versiegelt würde.
Also von daher, wir möchten ja weiter wirtschaften und wir möchten ja eigentlich auch nicht alles verkaufen. Wir wollen Lebensmittel produzieren. Wir haben jetzt gerade eine Situation, werden die Lebensmittel knapper. Und das muss man dann natürlich auch kritisch hinterfragen. Ist es denn überhaupt notwendig, hier alles so zuzubetonieren?
Die Firma Intel arbeitet gerade an einem Bodenverwertungskonzept. Die Idee, den fruchtbaren Bördeboden abtragen, auf LKWs abtransportieren und woanders wieder als Ackerfläche nutzen. Landwirt Martin Lühr bezweifelt, dass man so ein komplexes Ökosystem einfach mal verpflanzen kann. Aber immerhin profitiert die Gemeinde und damit Jörg Medner, 62 Jahre SPD. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Sülzetal freut sich, dass neben Magdeburg auch die kleineren Bördedörfer im Zuge der Ansiedlung mit neuen Arbeitsplätzen rechnen dürfen.
Und so ein Sechser im Lotto, das gibt es nicht noch einmal für eine Kommune wie Sülzetal und Magdeburg und Wandsleben. Und da haben alle Gemeinderäte auch, stehen dem positiv gegenüber. Es gibt aber immer ein Aber.
Für das Aber muss Jörg Medner etwas ausholen. Denn in seiner Gemeinde gibt es schon ein großes Gewerbegebiet in Osterweddingen. Logistikunternehmen, Großbäckereien und ein Paketzentrum der Deutschen Post sitzen dort. Arbeitsplätze schön und gut, aber er frage sich immer, wo die ganzen Gewerbesteuereinnahmen bleiben, kritisiert Bürgermeister Medner.
Wenn ich die Steuereinnahmen sehe, die ich zurzeit habe, dann kriege ich manchmal das Kopfschütteln. Und ich muss auch sagen, ich werde von vielen Menschen angesprochen, du bist doch der Bürgermeister von der reichen Gemeinde. Dann muss ich immer sagen, April, April, ich bin im Haushaltskonsolidierung. Mir fehlen die Steuereinnahmen, weil viele Betriebe bei mir im Gewerbegebiet nicht die Gewerbesteuer lassen, weil der Hauptsitz woanders ist.
Noch laufe das Genehmigungsverfahren, betont Christine Eisenschmied, Intel-Chefin in Deutschland. Das heißt, wo genau versteuert werde, stehe noch gar nicht fest.
Wir können nur sagen, dass wir momentan nur mitten in den Planungen sind und dass wir an allen unseren anderen Standorten Steuern, auch Gewerbesteuer, nach der bestehenden Steuergesetzgebung in Deutschland bezahlen. Das heißt, wir versuchen da jetzt nichts zu manipulieren, sondern wir halten uns an die deutsche Steuergesetzgebung.
Überhaupt gibt es noch einige offene Fragen zu der Ansiedlung, die Intel-CEO Pat Gelsinger vor etwa einem Monat per Video aus Santa Clara, Kalifornien verkündet hat.
We are planning to invest 17 billion euros to establish two brand new, first of its kind semiconductor fabs in Magdeburg, Germany.
17 Milliarden Euro für zwei Halbleiterfabriken in Magdeburg. Das wird Intel nicht alles alleine finanzieren, sondern alle Fördertöpfe in Anspruch nehmen, die es dafür gibt. Das EU-Beihilferecht sieht Subventionen für einzelne Unternehmen eigentlich so nicht vor. Aber die Ansiedlung einer europäischen Mikrochip-Produktion ist ein erklärtes Ziel der EU-Kommission, um unabhängiger von internationalen Lieferketten zu werden. Das kostet Steuergeld, und zwar Milliarden. Wie viel genau, darüber schweigen sich bislang alle Beteiligten aus. Auch Intel-Deutschland-Chefin Christine Eisenschmied.
Wir müssen natürlich gegenüber unseren Aktionären nachweisen, dass wir wettbewerbsfähig produzieren können. Wir wissen auch, dass man in anderen Ländern außerhalb Europas günstiger produzieren kann. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir Unterstützung bekommen von der öffentlichen Hand, um diese Kostenlücke zu schließen oder zumindest teilweise zu schließen.
Bodenversiegelung, Ängste vor Steuervermeidung oder Fördermittel in Milliardenhöhe. Für Rainer Haseloff sind das Detailfragen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sieht das große Ganze. Und da habe man sich endlich mal an die Spitze des Fortschritts setzen können.
Es wird dieses Land komplett umgestalten. Es ist eine völlige Neuprofilierung auf eine Branche, die das 21. Jahrhundert und die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird.
Nicht ganz so euphorisch klingt Joachim Ragnitz, Chef vom IFO-Institut Dresden. Er sagt, für Magdeburg sei die Ansiedlung zwar ein Erfolg, aber nicht für ganz Sachsen-Anhalt. Trotz 3000 Arbeitsplätzen in den Chipfabriken selbst und etwa 10.000 bei den Zulieferbetrieben. Das seien zu wenig Jobs, um über Magdeburg hinaus Strahlkraft zu entwickeln, so Volkswirt Joachim Ragnitz. Zumal der Forschungsstandort von Intel ja nicht in Magdeburg, sondern in Frankreich entstehen soll.
Das heißt, man bräuchte eigentlich viel, viel mehr so dieser Großansiedlung, um tatsächlich eine grundlegende Veränderung der Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland hinzukriegen. Deswegen glaube ich mal nicht, dass das diesen Gamechanger darstellt, wie der so von der Politik dargestellt wird.
Zumindest für die Uni Magdeburg könnte die Intel-Ansiedlung ein Gamechanger werden. Genauer gesagt für Jürgen Christen, Professor für experimentelle Physik. Bisher waren die Anfängerzahlen pro Jahrgang überschaubar. Rund 30 Studierende beginnen hier ein Physikstudium. Nur etwa eine Handvoll landet in den Masterstudiengängen mit Halbleiterbezug.
Man muss ja ehrlich sein, es gibt ja im Moment keine großartige Halbleiterindustrie in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wieso sollten Unmengen an Studierenden jetzt hier anfangen, Halbleiterphysik oder Halbleitertechnologie zu studieren? Alle, die müssen im Wesentlichen raus in ein anderes Bundesland oder woanders hin. Das ändert sich natürlich schlagartig in dem Moment, wo Intel da ist.
Und jetzt, da feststeht, dass Intel kommt, wird aufgestockt an der Uni Magdeburg. Die Rede ist von einer Erhöhung der Studierendenzahlen um 10%, sprich 1000 zusätzliche Studierende in den nächsten Jahren. Neue Technik im zweistelligen Millionenbereich, zum Beispiel für die sogenannten Reinräume. Das sind teure Luftfiltersysteme, die man in der Physik braucht, um Mikrochips herzustellen. Das alles sind noch Planzahlen aus dem Rektorat. Und auch Physikprofessor Jürgen Christen hat noch was in der Schublade.
Wir können die Kapazität ganz locker weiter ausbauen und wir können auch einen maßgeschneiderten Nanotechnologie-Studiengang innerhalb kürzester Zeit aufstellen.
Spätestens im Wintersemester 23/24 soll dieser Studiengang anlaufen, damit schon die ersten Absolventen zum Produktionsbeginn 3 Jahre später fertig sind. Und so sieht sich der Physiker an der Uni Magdeburg als Gewinner der Intel-Ansiedlung. Landwirt Martin Lühr, der sein Land verkaufen wird, dagegen als Verlierer. Und dann gibt es noch Bedenkenträger wie den Börde-Bürgermeister, der sich schon zu oft eine Gewerbesteuerflut erhofft hat und dann enttäuscht wurde.
Niklas Ottersbach über die geplante Intel-Fabrik in Magdeburg. Das war das DLF-Magazin am grünen Donnerstag. Meine Kollegin Barbara Roth hat die Themen für Sie zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.